Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Kaffee-Kompass-Podcasts. Hallo. Hallo auch an den lieben Tom.
Hallo.
Der wieder neben mir sitzt. Tom, Röstmeister und Inhaber der W&S Röstmanufaktur in Linsengericht. Und genau darum geht es, Tom. Röstmanufaktur unter der Lupe. Dazu ein paar einleitende Worte. Wir sind ja offizieller Partner im Lamazoco Rösterprogramm, was mich sehr stolz macht, und ich mache das auch sehr gerne und habe schon immer Röstereien besucht, aber jetzt gebündelt in der letzten Zeit, seit der Florenzreise, doch deutlich mehr. Und letzte Woche waren wir bei dir mit meinem Sohn Theo. Und ich habe dem Theo gesagt, hier siehst du mal, was Manufaktur ist. Und wir haben dann beide gemerkt, dass diesen kompletten Arbeitsprozess, also wir beide, Tom und ja. ich war, wie oft war ich schon in der Rösterei? Ja. 50 Mal ja. oder sowas, ja?
Ja.
Aber diesen kompletten Röstvorgang von vorne bis hinten, den hast du mir auch noch nicht gezeigt.
Nee, also das, weißt du, es ist so, jeder hat seinen Job.
Ja.
Und du hast extrem viel zu tun und ich auch. Und wir genießen die Produkte zusammen. Wir führen uns in der Tasse zusammen.
Ja.
Technik und die Software, die wir da liefern.
Das war ja nur Spaß.
Und nee, aber das Witzige ist, ich habe ja zu dir gesagt, du hast mir viel erzählt von deinen Reisen in die Röstereien.
Ja.
Und du hast mir auch Details erzählt.
Die Details erläutere ich dann auch nochmal. Aber
mir war nur wichtig, komm mal zu uns.
Es ist unvorstellbar, noch mal mehr, auch mich hat's erschüttert, was das alles bedeutet, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist es wert, dass ich da meine Reise noch mal so ein bisschen reflektieren lasse, welche Röstereien mir so jetzt vor kurzem im Endeffekt die Zusammenarbeit angeboten haben und was das dann bei dir bedeutet hat. Also nochmal, wir hatten ja schon mal über deine Philosophie gesprochen, aber ich will es auch nochmal flankieren, weil es war der Hammer, alleine schon mal einen 60-Kilo-Sack zu schleppen oder so. Es war der Hammer,
hat super
viel Spaß gemacht
ja.
und vielen, vielen Dank dafür, ja. dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, eben von vorne bis hinten in diesem Prozess mal dabei zu sein. Wir waren beide sehr beeindruckt. Gut, Röstereien gibt es viele. Fangen wir mal an mit Mikroröstern. Da geht es tatsächlich schon los, dass die dann irgendwelche Sample-Röster haben und Programme irgendwie abspielen. Und mit diesen Sample-Röstern haben wir auch in den Instituten ab und zu schon mal gearbeitet. Mit dem Sample-Röster wird niemand jetzt irgendwo eine Rösterei aufbauen können.
Nee.
Ja. Und dann gibt es aber schon größere, vollautomatisierte Röstanlagen, hab ich jetzt vor kurzem aus der Region einen besucht, der hat da so ein paar Programme und kann dann auch diese Mischungen dann schon kaufen oder keine Mischungen, wie er das auch immer möchte. Es hat dann schon was damit zu tun mit dem Einkauf. Und dann drückt er eben diese Programme und ist dann auch im Endeffekt während dem Röstprozess mit mir zugange und kann sich da mit mir unterhalten. Und dann gibt es nochmal eine Stufe größer, die sind dann auch, da ist der Röstmeister dann auch schon konzentriert, die haben jetzt keine Programme, die fahren eine Kurve ab, sind aber dann im Auslöseprozess zum Schluss doch über Sensoren unterstützt. Und dann gibt es die ganz großen Röstereien, die also auch diese größeren lokalen Röstereien, die wirklich beeindruckende ja. technische Infrastruktur haben. Das ist Wahnsinn. Diese Hallen sieht aus wie in einem Raumfahrtzentrum. Überall sind Acrylglas oder beziehungsweise transparente Röhren, wo der Kaffee durchgeblasen wird. Die Mischung ist alles da. Vollautomatisiert, riesengroße Röstanlagen und man merkt halt wirklich, dass der ganze Arbeitsprozess perfekt technisch ja. abgebildet ist.
Ja.
Und da sind wir auch da. Ich meine, das können die auch gar nicht mehr anders machen, so Sachen wie Hausbrand, Segafredo oder sonst irgendwas wie. Aber das gibt es mittlerweile schon in etwas kleiner, vielleicht sogar noch ein bisschen hochwertiger. Also, das sind dann Industrieröstanlagen so ein bisschen. Und ganz großen, dann sieht man gar nichts, das sieht halt aus wie, ja. Und dann gibt's halt einfach so deine Rösterei oder eure Rösterei. Und ich muss sagen, es ist mir nicht gelungen, ansatzweise so irgendwas zu finden. Das ist, gar nichts, was wie ein Computer aussieht. Der Computer hast du für die Buchhaltung und für die Dokumentation, aber ansonsten hast du irgendwie gar nichts in deine Röstanlage gelassen, außer dein Bruder und dich.
Ja.
Und bevor ich dann diese einzelnen Fragen nochmal stelle, erklär mir mal nochmal, weil es gibt zwar schon mal einen Podcast, aber erklär nochmal, was die da bei dir vorfinden.
Ja, also du hast natürlich schon recht, von ganz klein bis ganz groß. Erstmal muss ich sagen, es sind ja alles Kollegen von mir und einige, gerade die kleineren, sind in den letzten 15 Jahren so dazugekommen. Ja. Und alle, die hier Kaffee verkaufen in Deutschland, haben eine Berechtigung, da zu sein. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Ob die das jetzt automatisieren oder ob die hell rösten oder dunkel rösten, das spielt erstmal gar keine große Rolle. Man startet da und hat eine Geschäftsidee. Viele Röstereien, die heute Shop-Röstereien sind, schenken ja auch gleichzeitig aus und haben im Hintergrund eine Röstmaschine stehen. Das kam, als wir gegründet haben, um die Jahrtausendwende, war das ja eine Sache, die gab es so gar nicht.
Nee.
Das ist neu dazugekommen. Wir sind ja noch zweite Welle, ausgehende zweite Welle. Und dann kam ja die Third Wave dazu. Auf einmal gab es die kleinen Röstereien da und die großen gab es schon immer. Das ist da vollkommen recht. Und die großen, das muss ich dir auch sagen, da gibt's die ganz großen. Da komme ich ja auch so ein bisschen her in meinem vorherigen Beruf.
Habe ich auch gerade gesehen.
Mit der Abgasreinigung von Großröstereien hatte ich da viel zu tun. Kondensatoren habe ich da verkauft.
Ja.
Also diese technischen Parts. Probat war dann auch ein Kunde von mir auch und so weiter. Also da komme ich so ein bisschen aus dieser Ecke, ganz grundsätzlich mal. Und die großen Röstereien sind wie zu. Und da hast du recht, es gibt so eine Klasse unter den großen. Das ist schon beeindruckend. Die haben wir in der Region auch. Das sind für uns auch geschätzte Kollegen, die
eine
irre Menge Kaffee produzieren.
Ja.
Wir reden hier also von 500, aber eher 1000 und 1200 Tonnen pro Jahr.
Also ordnen wir die mal ein, so 500 bis 2500 Tonnen.
Ja.
Das sind schon Kollegen, die
groß.
Haben eine lokale Orientierung, die haben eigene Rezepte.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es der ganze Arbeitsprozess ist technisch.
Das geht nicht mehr viel anders. Du wirst es nicht auf vielen einzelnen Röstmaschinen machen. Du hast dann zwei oder drei Maschinen, vielleicht auch nur eine große Maschine. Da werden größere Chargen geröstet. Das geht auch nicht anders. Das kann man auch manuell nicht mehr handeln in dieser Größe.
Ja.
Das geht nicht. Dann wird es zu teuer, wenn du das alles manuell machst. Denn das ist ja ein Problem, was es dann irgendwann gibt, dass du dann automatisieren musst, weil du ansonsten die Preise dann wahrscheinlich nicht mehr halten kannst. Und wir haben im letzten Jahr 135.000 Kilo Rohkaffee eingekauft und daraus ergibt sich dann mit unserem Rösteinbrand von 18% eine Menge, die unten rauskommt, etwas über 100 Tonnen und zwar rein manuell. Und das stimmt, das glaube ich auch, das gibt es gar nicht so viel. Ich habe das zumindest auch, wenn ich rumkomme und ich kenne ja auch viele Kollegen, da fällt mir jetzt auch gerade keiner ein, der es genauso macht.
Ja,
weil es gibt natürlich eine relativ große Menge ist für eine manuelle Herstellung, die wir haben. Also jeder Kaffee wird ja manuell in die Maschine befüllt. Jeder Kaffee wird manuell geröstet. Also du warst jetzt dabei.
Ja.
Mein Bruder und ich, und das ist ganz, ganz wichtig, man braucht ein sehr, sehr gutes Team. Und ich verlasse mich da auch wirklich auf unser Team, was drumherum ist. Allen voran mein Bruder. Es gibt eine Aufteilung in der Firma, aber der kann auch Kaffee rösten, wie du gesehen hast.
Mhm.
Und ich mache es hauptsächlich. Aber trotzdem, wenn ich mal mit dem Fahrrad vor die Wand gefahren bin, muss es einer machen können. Also das ist keine Frage. Und du hast gesehen, der Röstprozess als solcher ist null automatisiert. Wir verlassen uns auf Temperatur und auf unsere Erfahrung. Und wir führen ja wie jede Röster ein Röstbuch. Das sind über 57.000 Chargen jetzt drauf auf dem Röstbuch. Manuell. Und wenn du es dann natürlich nicht auf die Reihe kriegst, dann musst du mal umschulen.
Mhm.
Jetzt ist das aber so, dass das hast du auch festgestellt, da gibt's diese Homogenisierungsphase am Anfang des Röstprozesses. Da kann ich mich auch noch mit dir ein bisschen unterhalten. Ja, das ist dann kein Problem. Aber dann müssen wir uns um den Kaffee kümmern in der Maschine. Und das ist auch jeden Tag ein bisschen anders. Das hast du auch mitbekommen. Wir achten natürlich schon auf Luftfeuchtigkeiten, Temperatur. Mhm. Du hast gesehen, dass der Raum, in dem wir rösten, ist ja sogar klimatisiert.
Ja.
Das machen gar nicht so viele, glaube ich, dass dieser Raum nochmal klimatisiert ist. Wir wollen eine große Konstanz haben. Und das ist das, worauf wir im Endeffekt als Manufaktur Wert legen, dass alles manuell ist. Auch das Abpacken ist bei uns in der Rösterei manuell.
Lass mich das mal aufdröseln als Fragesteller. Aber Mich hat beeindruckt, also übrigens diesen Spruch, die letzten Minuten gehören dem Röster, das lebst du, bei dir sind es die letzten mehreren Minuten, wo auch dein Team dann weiß, die müssen jetzt ein bisschen leiser sein, du gehst dann nicht mehr ans Telefon,
ja.
Du hörst, siehst und riechst. Sehr beeindruckend. Ich würde da nochmal ganz kurz über diese anderen Röstereien sprechen, wie dann die Arbeit ist. Also die müssen den Auslösepunkt, der wird quasi über verschiedene Farbspektren da irgendwo gemessen und dann Temperaturfühler. Aber ich würde ganz gerne mal anfangen damit, wie wir da zu dir gekommen sind. Wir haben also eine alte Probart, die aus Gusseisen. Da hast du dich dafür entschieden,
ja.
Weil?
Probart war ja Kunde von mir, ja. Und ich habe ja, muss dir vorstellen, ganz viele Röstereien besucht. Petroncini-Röster, LCA-Röster und so weiter. Also ich habe das alles, waren alles Kunden. Und Probart hat mir immer am besten geschmeckt.
Aha, okay.
So, und dann ist es so, dass man sagt, wieso ist das so? Wir haben ja schon Podcasts gemacht, wo wir uns darüber unterhalten, warum schmeckt eine Malkönig anders als eine Chiado-Mühle.
Ist schon klar, aber du hast
und
so eine alte,
so,
neu
ja,
aufgetuned.
Die ist genau, die ist komplett revidiert. Die ist natürlich, die alten Motoren und so weiter, die musst du irgendwann mal tauschen. Das ist also alles immer auf einem sehr neuen Stand. Deshalb, weil diese Maschine sehr massiv ist. Du hast das gesehen, allein so eine Frontplatte von so einer Maschine, das ist über einen Zentimeter dicker Guss. Wir wollen das genauso haben. Es gibt ganz, wie bei einer Pfanne, die Guss ist, die dick ist, es gibt ganz entspannt Wärme ab an das Röstgut.
Nicht dabei. Aber gibt es auch moderne Gusseisenmaschinen noch oder ist das alles jetzt Edelstahl oder was ist?
Die modernen Maschinen sind alles in allem immer dünner als die alten Maschinen.
Okay.
Und zwar in jedem Bereich.
Okay, okay.
Jedes Lager ist heute kleiner. Die Lager, die du in so einer Maschine drin hast, wenn du dir die anschaust, mit welcher Geschwindigkeit die drehen, wie die dimensioniert sind, dann ist dir klar, dass das natürlich 200 Jahre hält. Das wirst du in der neuen Maschine so nicht mehr finden.
Okay, dann fange ich mal an und ich frage mich, weshalb du dich dafür entschieden hast, das so zu machen. Wir haben zuerst einen LKW abzuladen mit 60 oder 70 Kilo Säcke. Was gibt es noch? 60, 70?
50, 60, 70. Das sind unsere Säcke.
Okay. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Sack leichter aussieht, als er eigentlich ist.
Jetzt, ja,
ja
stimmt.
Meinem Sohn und mir. Und ihr macht das händisch. Wie machen das die Großen? Dann kommen die
ja,
kommen
bei den Großen sind es Big Packs,
ja,
die auf der Palette kommen und die dann geöffnet werden, um ins Silo transportiert zu werden.
Ja.
Das ist auch vollkommen normal. Man muss das dann so machen. Wir sind meiner Meinung nach die größte Größe, wo man mit diesen Säcken so noch hantiert. Das wird sich, wenn einer 250 Tonnen im Jahr Röstkaffee produziert, werde das so nicht mehr machen, wie wir das machen.
Danach haben wir Kaffee gemischt nach einer Rezeptur, die du ja nicht komplett verrätst, aber so ein bisschen, das erste war ja schon drin. Das habt ihr auch gemacht mit einer Waage und mit einer ganz normalen Schaufel, das hat dein Bruder gemacht.
Ja.
Und hat dann im Endeffekt diese Rohkaffees händisch, ihr habt euch dafür entschieden, das händisch zu mischen.
Ja.
Weil
auch hier sagen wir, wenn du das händisch mischst, erstens mal, du musst immer einsehen, du siehst den Kaffee.
Mhm. Also
jedes Mal.
Du willst viel Kontrollblicke über den Kaffee.
Du hast permanent eine optische, eine sensorische und auch eine Dichtenkontrolle. Wir messen ja, du weißt ja, Rohkaffee hat zwischen 11,5 und 12% in der Regel Restfeuchte als Beispiel. Aber das kannst du natürlich sehr, sehr gut, du kaufst ja Kaffee. So, und der wird transportiert, der wird gelagert. Da gibt's heute viele Grain-Pro-Säcke, die dann nochmal die Feuchte konservieren sollen und so weiter. Ja, und unabhängig machen davon, dass da jetzt auch mal irgendwie Feuchtigkeit drankommt oder ein anderer Geruch an den Kaffee drankommt. Trotzdem, wenn du das mit einer einzelnen Schaufel jedes Mal machst, wirst du feststellen, eine Schaufel, die haben wir so von der Größe dimensioniert, ist ein Kilo bei einer Restfeuchte von 12%. Sehr, sehr genau. Und wenn du auf einmal feststellst, dass du jetzt 10-mal schaufelst und da sind nur 8 Kilo drin.
Stimmt was im Rohkaffee?
Dann stimmt was nicht. Du hast permanent Wahnsinn. Eine Kontrolle mit deiner, als Mensch, mit deiner Sensorik. Ja. Augen, Ohren, Hände, du siehst das.
Und dein Rohkaffeelager sehe ich ja immer, wenn ich dich besuche.
Ja.
Wir haben auch immer darüber gesprochen, dass du ausschließlich Kaffees mit mehr als 82 Punkten einkaufst.
Ja.
Und steht ja dann immer auch auf den Säcken irgendwas. Und auch, wir haben es dem Theo gezeigt, das ist wirklich ausnahmslos das ist auch das Besondere, eher traditionell zu rösten und eher vielleicht italienische Rezepte mit so einem hochwertigen Kaffee, weil die Italiener geben ja gar nicht so viel für Rohkaffees aus, wenn es nicht sein muss. Aber das ist was Besonderes, also das möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, es waren nur ganz beeindruckende Sachen und ganz beeindruckende Gütesiegel auf den Säcken gewesen. Kennen ja die Kaffees, also ganz hervorragend. So, danke, dass du uns das erklärt hast, das verstehe ich. Die Alternative ist, dass wir quasi in den Silos...
Ja, wir pumpen das in die Silos rein mit Luftdruck oder mit Schnecken getrieben. Das kannst du so und so beides haben.
Also verlierst du den Touch zu den Bohnen, aber es ist trotzdem genau präzise ist es auch.
Also 100%. Da ist nichts dagegen zu sagen. Würden wir eine Rösterei machen wollen, die jetzt größer ist, würden wir auf so ein System umstellen wollen. Wir haben praktisch bei uns in der Firma den Begriff der Manufaktur, glauben wir, auf das Äußerste gedehnt. Mehr würde man so
nicht. Also du musst ja gar keine 100% Handgriffe Manufaktur machen, um das Siegel zu bekommen, aber ihr würdet sogar die 100% voll machen. Das
ist also wahrscheinlich
Wahnsinn. So, jetzt kommt es. Hat mir dein Bruder eine Technik gelernt, wie man dann diese 24 Kilo Kaffeebohnen über der Schulter hoch auf die Treppe, hoch in eure Röstmaschine, ich sag mal, schüttet.
Ja. Ja, ja. Ja. Die muss bestückt werden.
Muss dann auch mal jemand dann 30, 40, 50 Mal am Tag machen. Ja. Nichtsdestotrotz sehr beeindruckend. Alternative hierfür ist im großen Bereich, wie machen es die?
Ist dasselbe wie mit der Bestückung der Silos. Es läuft über Luftdruck oder über ein Schneckengetriebe. Kann man genauso machen. Hier ist ein bisschen die Gefahr, dass die
Bohnen kaputt gehen.
Bohnen mal zwischen den Schnecken und der Wand dieses Gehäuses dann zerquetscht werden können und so weiter. Das ist heute besser geworden, als es früher der Fall war, weil es da gute Sensorik gibt und du aber auch die Motoren heute frequenzsteuern kannst, zum Beispiel bei luftgeführten Systemen. Also man kann wirklich sagen, die Bohnen gehen kaputt bei einer Fließgeschwindigkeit von, wir bleiben darunter. Okay? Also auch hier kann man, glaube ich, qualitativ heute schon was machen, dass das nicht mehr der Fall ist, dass viel kaputt geht. Die 100% Manufaktur, wie wir uns eben aktuell sehen, sagt halt, wir machen das so nicht.
Ja, so gut, dann ist es drin, dann kommt es in die Kammer, ganz klassisch, dreidimensionales.
Die Bohnen werden geworfen, von links nach rechts, von vorne nach hinten, genau.
Und das ist auch ein Grund, hast du mir mal erklärt, du möchtest dich auf die Bohnen verlassen können, wie wir uns auf eine Lamazucco verlassen können. Wir brauchen, wenn sie geworfen werden, sollen sie nicht kaputt gehen. Du musst dich also auf die Bohnen verlassen können. Das war auch der Grund, weshalb du immer diese hochwertigen Kaffees gekauft
hast. Guck mal, als wir angefangen haben, da war dieser ganze Hype und die Theorie um den Kaffee lange nicht so präsent. Also Internet, nochmal, wir reden um die Jahrtausendwende. Da hast du zu Hause Internet gehabt, da hast du Leikos gehabt und vielleicht einen Zugang mit Modem 56K. Das war Internet. Das bedeutet, die Informationen waren ja lange nicht so da wie heute. Man hat aus Büchern gelernt. Ich auch. Ich habe ja, wie du weißt, hospitiert in Röstereien in Norditalien. Da habe ich mein Rösten gelernt. Über Kontakte, die ich hatte aus meinem ehemaligen Job heraus. So habe ich das gelernt. Über ein Jahr lang.
Ja.
Da, weiß nicht, wie viele Leute das heute noch so machen. Die lernen es vielleicht sogar besser als ich. Aber so war halt meine Methode. Mhm. Und das kam nie. Mir wurde da von vornherein gesagt, wenn du Kaffee lange röstest, was wir heute immer noch tun. Du weißt, wir rösten auch ab und zu auf den dringenden Wunsch einzelner Kunden auch Kaffees kürzer, wie für dich. Aber wenn wir generell unsere Kaffees eben ausrösten, zweite Welle, klassisch, war gleich klar, wenn die Bohnen das aushalten sollen, kannst du nur Specialty Coffee nehmen. SHG, SHB Bohnen, Strictly High Grown, Strictly Hard Beans. Mhm. Ganz klar, obwohl die Begriffe damals gar nicht so in aller Munde waren wie heute, war klar, das ist die Güte, die musst du kaufen. Und so sind wir gestartet und haben das nie verändert und haben dann im Laufe der Zeit mit unseren Kollegen, die alles Neue da reingebracht haben in die Rösterwelt, die wir natürlich, wir begrüßen das, was da stattgefunden hat, festgestellt, das war auch verdammt gut so, dass wir von vornherein immer nur die höchste Qualität verwendet haben. Das haben wir nie anders gemacht.
Ja, es ist so, dass es einfach, wir merken es ja, also tausendfache Feedbacks, die dann auch sagen, also unfassbar besonders, ja, wenn man eben aus der klassischen Welt kommt und das eben mag, ja. Also hervorragend, hervorragend, hervorragend. Das hat mich sehr beeindruckt. Dann hat der irgendwas geklingelt.
Ja.
Und dann hast du dich verändert, als wir an der Röstrommel saßen. Aber nicht, also wir konnten uns trotzdem noch unterhalten. Wir waren ja nur zu viert, dein Bruder, der Theo, du und ich. Und um was geht's dann in dieser zweiten Phase? Worauf achtest du da? Wie gehst du da vor? Weil die Killerphrase meiner Kunden, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel mit Röstern zu tun, jetzt über dieses Rösterprogramm, auch über auch vorher schon, die dann sagen, man kann es gar nicht man kann das multisensual gar nicht besser machen, als es der Computer oder irgendwelche Sensoren machen könnten. Ja, das ist ja die letzte Phase des Auslösens. Wann ist das Ding fertig? Ja, Konvektomat sagt ja auch, kein Thermometer drin, ich bin jetzt fertig, und der Larver macht es vielleicht nicht so, der schaut nochmal, ach, und weil da hast du mich auch beeindruckt an dem Tag, weil du irgendwie gesagt hast, okay, da machen wir nochmal ein bisschen was. Also das, wenn du mir das nochmal erklären würdest.
Also es ist so, der Röstprozess ist erstmal, das ist schon mit einem Schiff zu vergleichen, was läuft auf dem Rhein oder Main, ja? Nehmen wir mal, wie wir hier wohnen, und das läuft da lang, und du kannst, wenn da alles gut ist, läuft das so durch. Aber der Kapitän muss schon in der Lage sein, auf Niedrigwasser, auf ein Schnellboot zu reagieren, was vielleicht vorne in die Quere kommt. Zumindest im Rahmen dessen, was so ein Boot kann. Und so ähnlich läuft ein Röstprozess ab. Das heißt, da gibt es eine Harmonisierungsphase am Anfang, und dann kommen wir in die zweite Phase rein, wo wir eben eine Maillard-Reaktion haben, die einhergeht mit einer Karamellisierung. Und da haben wir schon eine genaue Vorstellung davon, wann soll das stattfinden in diesem Röstprozess? Das ist übrigens auch so ein bisschen dieses, es gibt viel Geheimnistuerei, wenn es um Kochen geht, wenn es um Rösten geht, wenn es um Grillen geht, da gibt es natürlich immer so diese, und das sind schon die Signaturen der einzelnen Röstereien, wann soll der Punkt stattfinden, wann möchte ich die Maillard-Reaktion haben, zu welchem Zeitpunkt, wie weit ist der Kaffee da in der Trocknungsphase schon drin oder ist er schon sehr weit fortgeschritten, wie früh, das bildet nachher aus, wie viel Aromen sich entwickelt werden und erhalten bleiben. Und da haben wir eine genaue Vorstellung davon, das hast du dann gemerkt. Und für uns ist es, dass das nach der 13. Minute passiert. Wir geben dem Kaffee eine schöne lange Zeit zum Harmonisieren.
Das sind die alle schon fertig normalerweise.
Das sind andere zum Teil schon fertig. Wir sagen, nach 13 Minuten erfordert der Kaffee spätestens Aufmerksamkeit. Deshalb haben wir da einen Punkt gesetzt, an dem ein akustisches Signal ertönt, wo ich jedes Gespräch eigentlich dann abbreche und mich dann ganz dem Kaffee widme und dann schaue, und das meine ich jetzt mit das Schiff läuft, bin ich bei 13 Minuten mit einem eingestellten Kurs dort, wo ich sein will. Wenn nicht, kann ich leicht korrigieren. Grobe Sachen kann ich nicht mehr korrigieren. Das muss aber auch die Erfahrung sein, die ich als Röster habe, dass ich mit dem, wie ich die Maschine konfiguriere, Luft durchsetze. Wir haben darüber gesprochen, bei unserer Maschine muss ich eine Übersetzung wählen, um eine Trommeldrehgeschwindigkeit zu haben. Auch das haben wir festgelegt. Neue Maschinen, kann ich das eingeben? Die können die Motordrehzahl variieren. Wir haben das über eine Übersetzung geregelt, die aber auch für uns gemacht wurde. Und natürlich dann die Gaszufuhr, weil die Maschine arbeitet mit Gas. Dass ich kann dann noch den Gas und die Luftdurchsätze kann ich korrigieren, wenn ich merke, hier läuft etwas nicht so, wie wir es gern hätten. Mhm. Das muss ich nach 13 Minuten spätestens machen. Am besten schon vorher. Und deshalb brauche ich dann Aufmerksamkeit. Und das hast du gemerkt. Ich wollte dann wissen, bin ich zu diesem Zeitpunkt dort, wo ich sein will. Ja. Und habe dann gesagt, es war eine Einzelröstung, die wir für euch gemacht haben. Klar, ihr seid zu Besuch, da werden wir keinen Rösttag machen, wo wir 15 Kaffees rösten. Einzelröstung, und die Maschine hat vorher sehr lange aufgewärmt. Und dann habe ich da festgestellt, wir könnten noch ein bisschen beschleunigen, und habe dann eben die Gaszufuhr in dem Fall als einziges nochmal für diesen Röstprozess da verändert, und wir haben das etwas beschleunigt. Mhm. Weil das war nicht genau da, wo ich es hätte haben wollen, und dann haben wir eben das nochmal korrigiert.
Ja, also nichtsdestotrotz schmeckt es uns ja immer gleich. Ja. Wir machen ja viele Tonnagen im Jahr mit dir, und wir machen es ja schon seit 10 Jahren. Wir haben ganz viele Kunden, die merken da keinen Unterschied, aber wenn ich das so sage, dass du das jetzt irgendwie so ein bisschen nachstellst, könnte man ja denken, dass du große Schwankungen drin hast. Mhm. Dann auch jetzt, da hast du gesagt, das ist eine ganz irgendwie eine Minute anders, als du es normalerweise machen würdest.
Ja.
Und dann hast du mir aber einen Einblick in dein Röstbuch da gestattet. Und das ist der absolute Hammer. Du musst überlegen, ich komme vom Grillen. Ja.
Ja.
Das wäre so, wie wenn ich ein 200 Gramm Steak immer so grillen würde, dass es zum Schluss 191,2 Gramm hat, oder sagen wir mal 191 Gramm, und ich würde mich variieren mit 190,8 oder 191,2. Da habe ich schon gedacht, lieber Gott, bist du vielleicht doch irgendwo ein Roboter oder irgendwie, weil das war wirklich gigantisch. Und ich meine, das ist ja musst du ja nachweisen. Das ist quasi dein Score. Daran wirst du gemessen.
Ja.
Und
daran messe ich mich ja selbst auch und mein Bruder auch, wenn er röstet. Und das Wichtige hierbei ist Folgendes. Jetzt könnte ja jeder sagen, ja, das schreibt er halt selbst da rein. Ist aber nicht der Fall. Ich röste den Kaffee oder mein Bruder röstet den Kaffee. Und das ist immer ganz wichtig, dass wie gesagt, er das so kann wie ich. Er kann mich da gut ersetzen. Wir rösten den Kaffee eben rein manuell und das geht, das weißt du alles, das wissen auch alle, die hier zuhören, weil jeder das schon mal auf YouTube oder im Buch gelesen hat, das geht am Ende um Optik, es geht um glatte Oberflächen, es geht darum, ob Pergamenthäutchen in der Mitte da sind oder weg sind, also es geht um viele optische Eindrücke und vielleicht dann, da wir eben eine zweite Welle sind, das passiert in der Third Wave dann nicht, dass wir auch den zweiten Crack eben antesten und wie weit testen wir den ein, also wie weit gehen wir da rein, ganz leicht gehen wir da mit 5-7% rein, gehen wir 10% rein, gehen wir sanft in den zweiten Crack rein oder etwas härter. Das kann man alles steuern, das machen wir auch permanent, je nach Sorte. Und dann ist es aber so, dann ist der Kaffee raus, der kühlt dann ab, bei uns ohne Wasser, du hast gesehen, nur über Luft, geht der aus dem Röstprozess raus, röstet vielleicht nochmal 30, 40 Sekunden nach.
Also der Röstprozess, das zur Erklärung, der Röstprozess muss relativ schnell zum Stoppen gebracht werden. Das ist ja klar, sonst hast du eine nicht mehr kalkulierbare Weiterröstung. Genau. Das ist ähnlich wie auch beim Grillen. Es gibt da viele Analogien. Ja. Aber natürlich ist es charmanter, das über Luft zu machen, weil Wasser wird ja wieder im Endeffekt wieder Wasser aufgenommen
das
werden.
Das so kann bisschen. Aufgenommen werden. Ja, das machen natürlich ab einer gewissen. Das geht nicht anders. Du musst mit Wasser kühlen. Wenn du eine 90-Kilo-Maschine hast, dann brauchst du. Du kannst das bestimmt auch noch mit Luft machen. Nur dann wird dein Ventilator und deine Ablüfter, die werden riesig. Dann bist du kurz vor einem Windkanal.
Ja,
weil wir brauchen unglaublich große Mengen Luft, um den Kaffee aus dem Röstprozess schnell rauszukriegen. Dann eignet sich irgendwann Wasser besser. Und dann geht er bei uns durch einen Entsteiner durch, das hast du gesehen. Und dann wird er verwogen. Und das machen aber Teile unserer Crew. Das machen nie wir. Sondern das macht immer dann Teil der Crew von Abpacken und Kommissionierung. Und trägt dann für mich grammgenau.
Ja.
Also wird in Gramm angegeben, das ist eine Waage, die ist dann im Bereich von 20 Gramm Genauigkeit, tragen die das dann für uns ein und dann gehe ich hin und checke dann, wie ist der Tag und da wollen wir halt Abweichungen haben, wir geben 40 Kilo rein und jetzt bei einem, ich nehme jetzt mal einen einfachen Kaffee Creme als Beispiel, den wir da machen, 33 Kilo kommen circa unten raus. Und dann wollen wir halt eine Abweichung haben von nicht mehr zwischen den Chargen als plus minus 100 Gramm, das ist schon aber... Habe ich schon schlechte Laune? Eigentlich sind wir im Bereich von 30, 40, 50.
Ja, ich habe es gesehen.
Also, das hast du gesehen.
Unfassbar.
Und das ist aber auch unsere Messlatte. Daran wollen wir uns auch ganz klar orientieren. Und wenn was verhauen wurde, das passiert nicht oft. Ich würde sagen, vielleicht 2-3 Mal im Jahr, dass es außerhalb der Range ist. Gott weiß warum. Zu lang telefoniert. Irgendwie abgelenkt gewesen. Unaufmerksamkeit. Vielleicht die falsche Menge oben rein gemacht. Da wir es manuell befüllen. Kann das auch mal vorkommen. Dann gibt es einen Werkstattkaffee. Das würden wir nicht verkaufen. Ist ganz klar.
Wahnsinn. So, jetzt sind diese Bohnen auf dem Kühlsieb.
Ja.
Und dann werden sie entsteint.
Ja.
Du hast ein Magnet, also alles, was magnetisch ist, wird raus. Und dann, da ist eine Maschine da, das macht ihr nicht selber. Das geht dann nicht mehr selber.
Ja.
Und danach wird das manuell abgepackt.
Ja.
Also, eine Ergänzung noch, bevor ich zu dem Punkt komme. Wenn du so einen großen Einbrand hast und immer darauf Wert legst, dass du ganz trockene Bohnen hast, also nicht mit Wasser nochmal das Ganze dazu machst, dann bedeutet das ja, dass deine Bohnen auch leichter sind.
Ja.
Und wenn man die Bohnen an Kilo zählen würde, hättest du mehr Bohnen drin als die anderen. Das ist der Grund, nur mal ganz kurz zur Information, dass du im Endeffekt auch weniger, wir brauchen mit einem Kaffee immer ein kleines bisschen weniger Einwaage, weil einfach ein bisschen, wo Substanz rausgeht, bleibt, wo Wasser rausgeht, bleibt Substanz drin, hat die Oma schon immer gesagt.
Das stimmt.
Und so ist es. Also, ich bin ein großer Fan, aber ich kann das absolut nachvollziehen, nur dass man das, obwohl man das alles händisch steuert, so gradgenau und so zielgeführend machen kann, deswegen bin ich ein großer Bewunderer von dir. Gut, aber nichtsdestotrotz machen ja andere auch. Mit mehr Abweichung halt. Lass es das gesagt sein. So, jetzt hast du dich dafür entschieden, mit einem Team, und es ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, Personal zu finden, die Sachen manuell abzupacken. Das geht mir auch nicht so ganz im Kopf, weil dafür kannst du dich ja super unterstützen lassen.
Und das wäre auch der erste Bereich, für den es in Frage käme. Das muss man mal klar sagen. Also erstmal muss man eins dazu sagen, und das ist jetzt das Team, was bei uns da ist, da freuen wir uns wirklich darüber, dass das viele Jahre da ist. Da kommen auch mal wieder Leute dazu, da gehen auch Leute weg, zieht einer um, ist er halt weg. Es ist aber so, dass die Arbeit in der Manufaktur, die wir da machen, tatsächlich mittlerweile etwas ist, da hat sich die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen verändert innerhalb der letzten über 20 Jahre, dass es etwas schwieriger geworden ist, hier Leute zu finden, die tatsächlich Lust darauf haben, dauerhaft das zu machen. Denn du warst jetzt mal da, wir haben zusammen nochmal Rohkaffee bewegt, eben in einem Sack. Für uns ist das aber natürlich eine Sache, wenn du diese Menge, die ich vorhin genannt habe, wenn wir die abarbeiten wollen.
So dann, Sport.
Dann genau, das hat einen sportlichen Aspekt und es hat aber auch einen mentalen Aspekt. Du musst wissen, dass zweimal in der Woche 3 Paletten Rohkaffee kommen und die werden abgeladen und auf jeder Palette sind 10 Sack. Also das muss passieren. Das ist dann, das verliert an Romantik in dem Moment, wo das dauerhaft stattfindet und man sagt, ich habe ja aber gestern Abend Tischtennis gespielt und irgendwie tut mir die Wade heute weh. Dann sind die Säcke warten da und die müssen entladen werden. Und das ist eine Sache, die ist sehr unnachgiebig, weil das Telefon ja auch nicht aufhört zu bimmeln und Kunden Kaffee bestellen. Das heißt, hier braucht man ein bisschen dickeres Fell und auch eine Bereitschaft, dass man sagt, ich mache das hier immer wieder mit. Das Team, was wir haben, ich bin da wirklich auch dankbar dafür, dass wir hier Leute haben im Team, die da regelmäßig mit uns das zusammen machen. Es fällt aber zunehmend schwer, jemanden zu finden, der neu dazukommt und hat da Lust drauf. Da fallen auch, das ist ganz schlimm. Wir haben ja heute auch eine Situation, wo wir auch im Vorfeld ganz einfach auch kaum noch sortieren dürfen. Du weißt, wie das heute ist. Ich darf ja nicht sagen, also eine weibliche Mitarbeiterin ist jetzt weniger geeignet, aber sie ist für diesen Einsatzbereich weniger. Wir haben ja weibliche Crewmitglieder, die haben aber noch nie Rohkaffee abgeladen, weil wir das nicht zulassen. Wir würden das kategorisch ablehnen, dass eine Frau bei uns oder divers bei uns Kaffee ablehnt. Das findet nicht statt. Wir hatten auch diverse Mitarbeiter bereits. Die haben da eine Schonung, weil das zu körperlichen Problemen führen wird. Und zwar so, dass die ihr Kind nachher zu Hause nicht mehr auf den Arm nehmen können, weil es Muskelkater gibt. Das ist ganz einfach. Das machen bei uns die Männer. Und da hast du eine Einschränkung. Es gibt aber auch Leute, und das meine ich auch hier, das ist, man muss nur, das, du hast das mal gehoben jetzt, was da passiert was mit dir, wenn du 30 Sack a 60 Kilo in einer Viertelstunde ablädst. Da hast du, also mein Puls, der ist sehr, sehr niedrig, mein Ruhepuls um die 40, der ist dann um die 90. Und wenn du aber 90 Ruhepuls hast, ist der bei 140, also da passiert was.
Ja.
Und wir nehmen auch niemanden, der über 60 ist, für diese Arbeit. Das geht nicht. Und deshalb braucht man hier, da hast du recht, das ist eine Anforderung, die muss man machen wollen. Und hier ist es aber mittlerweile so, dass die wir als geeignet dafür empfinden, vielleicht Männer zwischen 25 und 45, sagen, oh, das muss man hier regelmäßig machen. Ich habe da noch eine andere Bewerbung laufen.
Ja.
Also so ist es.
Ja.
Das heißt, das ist nicht einfacher.
Vielen, also das ist erstmal der ganze Prozess. Abpacken, selbst das Einschweißen, da wird noch ein Fuß, noch ein Fußpedal. Die Pakete werden von Hand kommissioniert, gigantisch und super beeindruckend. Danke, dass du uns da reinschauen hast lassen. Ich habe es gewusst, ich habe aber nicht gewusst, im Endeffekt im Detail, was hinten dran steht. So, jetzt geht es um Mikrorüster, mit denen ich ja täglich zu tun habe und die natürlich auch ein bisschen der Third Wave gegen klassische Röster, wo auch ein bisschen teilweise auch unverschämte Kommentare von beiden Seiten vielleicht gelaufen sind. SCA nimmt ja eigentlich dunkle Röstungen gar nicht mehr ernst. Es ist auch besser geworden, ich sagte auch weshalb. Mit dem Grund, dass du den Charakter des Ursprungslandes überröstest, weil du zu viele Röstaromen dran machst. Also die Italiener, fühlen sich da auch in ihre Ehre gekränkt. Und du, und ich kann schon auch fast sagen wir, weil ich ja so ein großer auch Endorser für deine Philosophie bin, wir nicht, weil es einfach eine Geschmackssache ist. Und witzigerweise ist es natürlich so, dass diese Mikrorüstereien, die sich da wirklich etabliert haben, eben auch so Sachen rüsten wie du, weil die Nachfrage nach einem reproduzierbaren Kaffee gegebenenfalls ätherischen Ölen, der verdaut, ist halt ungebrochen und wird halt in Deutschland einfach in dem Bereich 90% sein. Wir reden nur über sortenreine Kaffees, die im ersten Crack irgendwie enden oder 3 Sekunden davor, 3 Sekunden danach. Third Wave Röster, viel Geschichte. Im Endeffekt geht es natürlich darum, was auch verkauft wird. Aber ich meine, es ist ja schon ein bisschen so, wenn ich irgendwas dunkler mache oder sowas, dann verliere ich gewisse Aromen, aber ich habe natürlich auch viele Vorteile. Also da möchten wir uns jetzt auch gar nicht positionieren. Es ist halt unser Ding, den Kaffee lieber zu trinken als sortenreinige Light Roast oder sowas. Sortenreine Light Roast, Arabica gewaschen, ist mir dann tendenziell ein bisschen zu astringierend. Ja, das wird aber akzeptiert, weil ich dann dadurch halt Aromen herausarbeiten kann, die ein klassischer Röster nicht herausarbeiten kann.
Ja, ganz genau so ist es. Und da ist meine Haltung ja auch eine ganz einfache. Also jeder, der Kaffee macht, hat Berechtigung. Und der Kunde entscheidet, was er trinkt. Der Koch sollte nicht beurteilen, ob sein Essen gut ist. Das muss der machen, der es isst. Ja. Und genauso sehe ich das für uns Röstereien auch. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit allem, was modern dazukam, habe ich auch noch nie gehabt. Nur bedeutet das nicht, dass wir das zwingend so machen müssen. Wir haben ja das ein oder andere helle Produkt mittlerweile auch da, auf unsere Art. Und der Kunde ist immer der, der im Endeffekt sagt, wie soll es werden? Und so wie wir heute auch ein, zwei hellere Produkte da haben, haben aber ganz viele von denen, die die hellen Kaffees machen, heute ein dunkles Produkt im Sortiment. Mhm. Weil Nachfrage da ist, hier wie da. Und das macht total Sinn, das auch zu bedienen, wenn die Kapazität dafür da ist. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die Mikroröstereien, die ganz kleinen, da gibt es in meinen Augen nicht, da gibt es gar keinen Ansatz für mich, darüber zu sprechen, ob das jetzt hell oder dunkel ist und wem das schmeckt. Da deren Herausforderungen sind andere als unsere. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir eine ganz hohe Konstanz haben in dem Produkt, was bei uns rausgeht. Und da ist ja sind die letzten Trends ja auch immer wieder gewesen, zu sagen, nein, das schmeckt heute so und morgen so, das soll auch genauso sein. Das ist aber auch was, wo der Kunde mitspielen muss. Und je kleiner die Charge wird, desto schwieriger wird es, die vorherige zu reproduzieren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sagen würde, da haben die es sogar viel schwerer als wir, das hinzubekommen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns gar nicht so stark gegenübersehen, wie wenn die Maschine deutlich kleiner wird. Das muss man klar sagen. Und ich glaube, da braucht man einfach Erfahrung und seine Lifehacks dafür, dass man das immer wieder rund bekommt und der Kunde weiß, wenn ich den Brasilien Sertão von dieser Rösterei kaufe, die sehr klein ist, weiß ich, was ich zu erwarten habe mit einer kleinen Range, die ich eben akzeptiere.
Also ganz, ganz viele Kollegen, mit denen wir auch zusammenarbeiten von dir, die sind alle total, also unheimlich gut ausgebildet, die wissen viel über Rohkaffee, es ist auch alles Specialty Coffee und das Geld kommt im Ursprung an, die achten da auf alles bis in die Tasse. Das ist quasi oftmals auch so eine Kombination. Die haben ihre eigenen Baristas da, wie wir beide, ja, die dann wirklich auch das engineert umsetzen und so. Also wirklich alles toll. Aber wenn die dann anfangen und sagen, auch so ein bisschen narrativ, man röstet nicht in der Mischung, ja. Dann weiß ich natürlich auch sagen zu dürfen, weil ich gegebenenfalls doch ein bisschen erfahrener bin als die Jungen. Man darf auch nicht vergessen, so lange sind die noch nicht im Geschäft. Die haben vorher noch irgendwelche anderen Jobs gehabt und folgen diesen Narrativen auch so ein kleines bisschen. Ich sage da auch immer ganz frech, weil ihr es nicht könnt. Weshalb kannst du es? Weshalb kannst du so erfolgreich in der Mischung rösten? Oder beziehungsweise, weshalb du das Argument entkräftest, dass man das eigentlich nicht richtig kann. Also die Idee ist natürlich, Einzelröstung, jedes hat seinen perfekten Röstpunkt, das sagst du ja auch. Weshalb gelingt es bei dir in der Mischung?
Also grundsätzlich ist es so, das muss ich vielleicht den Zuhörern jetzt auch nochmal sagen, wir rösten auch einzeln.
Ja, das ist klar.
Also wir haben über 20...
Sorry, hab ich vergessen, ja.
Aber deshalb, das hat seine Berechtigung. Wir rösten über 20 Sorten sortenrein. Die kannst du auch bei uns sortenrein kaufen. Dann gibt es aus diesen sortenreinen Kaffees erstellte Mischungen. Die mischen wir nach dem Rösten. Mhm. Haben wir auch. Also Single geröstete Blends.
Ja.
Diese Blends haben natürlich die Eigenschaft, weil jede Sorte perfekt für, wie wir glauben, perfekt im Röstgrad ist, dass sie etwas bunter sind. Da ist ein hellerer Brasilianer gemischt mit einem dunkleren äthiopischen Kaffee zum Beispiel. Das ergibt dann einen Espresso mit zwei, drei anderen, die noch mit drin sind, der halt eine bunte Mischung ist. Und dann haben wir eben einen Bereich, der auch schon erheblich ist bei uns, weit über 50%, wo wir einen Blend Roast machen. Mhm. Und bei diesem Blend Roast ist das so, der hat auch seine Berechtigung, nämlich erstmal, warum gibt es überhaupt, wenn du heute die Mühlen dir anschaust, dann ist das so, dass das eigentlich alles On-Demand-Mühlen sind. Und die mahlen diese 18 Gramm ins Doppelsieb rein. Und wenn die Mischung sehr bunt ist, die oben in dem Bohnenwälder drin ist, dann sind die 18 Gramm eben auch nicht besonders homogen. Ja, kann eben ja nicht sein, weil wir mal drei hellere Bohnen drin haben und dann drei dunklere. Nacheinander weggetrunken, hast du da eine relativ große Diskrepanz im Geschmack. Auch in der Konsistenz. Und wenn ich einen Gastronomiebetrieb habe, spätestens dort will ich eine hohe Konstanz, weil der Kunde sagt, dieser schokoladige Cappuccino oder Flat White ist mein Lieblingsgetränk. Wenn der permanent variiert, wird der nicht so viel verkaufen davon. Die wollen eine hohe Konstanz haben. Da kommt der Blend Roast ins Spiel. Da wir viel Gastronomiekunden haben, ist das dann für uns eine logische Konsequenz, dass wir das machen. Erstens gehen viele hin und machen Blend Roast nicht mit Specialty Coffee, weil sie den Sorten reinmachen wollen.
Ja, ich glaube, da ist auch ein ganz großer. Ja.
Das haben wir nicht. Wir haben eine Qualität.
Ja.
Und der äthiopische Sidamo, den wir haben, der ist derselbe in dem Blend Roast wie im Single Roast. Da gibt es keinen Unterschied.
Jawohl.
So, der Guatemala, der Costa Rica Tarazu, das ist alles dasselbe. Wir nehmen das Filet und machen Hackfleisch draus, wenn man das so sagen will. Ja. Also wir nehmen das Beste. Und dann achten wir, wie jeder, auf die Restfeuchte im Kaffee. Da achten wir sehr genau drauf, dass die miteinander harmonieren. Mhm. Aber was wir zum Beispiel, wenn du dazu Bücher liest, YouTube guckst und dich auch fortbildest, es gibt doch viele Sachen, die dort gelehrt werden, die machen wir anders. Also das würde dort als Fauxpas gelten. Also wir haben durchaus Kaffees, wo auch zwei verschiedene Robustas drin sind. Wir haben Kaffees, wo wir sagen, das ist ein trocken aufbereiteter und da ist auch ein nass aufbereiteter mit dabei. Das ist, dann gucken dich viele schon an. Ich werde jetzt nicht die Details verraten, weil ich glaube, du hast auch festgestellt, manches von dem, was wir da so machen, gibt es vielleicht wirklich nicht an jeder Ecke an Wissen. Mhm. Und wir haben aber da unsere Erfahrungen gesammelt. Die habe ich mitgenommen beim Hospitieren und habe mir angeschaut, was machen die da. Da waren ja Röstereien, aber die haben auf Holz geröstet. Mhm. Das durfte ich ja auch mal machen. Das ist also ein ganz rudimentärer Prozess. Also du nimmst das mit und sagst, ich brauche gewisse Parameter. Aber Mischungen, die erstellt werden, wenn ich mir oft anschaue, wie Kollegen von uns Mischungen erstellen, dann haben die vollkommen recht damit, wie die es machen, weil die das vielleicht in viel größerer Menge verkaufen als wir. Aber wir machen es etwas anders und für uns gibt es immer so Sachen, die sich einander ausschließen. Also wir gehen zum Beispiel nicht her und verschneiden einen zwei mittelamerikanische Kaffees miteinander.
Ja, aber zum einen gibt es ja eine Sache, das muss jetzt auch mal gesagt werden. Die Röster hatten ja ein schweres Jahr.
Ja.
Und zwar seit langem mal wieder ein schweres Jahr. Also solange wir jetzt irgendwie Kaffee machen, habe ich das auch gar nicht erlebt. Ja, das Richtig. Hat was mit EUDR zu tun, da gibt es einen Podcast drüber. Außer du. Und um deine Warteliste oder beziehungsweise beneidet dich jeder, um deine Auszeichnung, Feinschmecker etc. beneidet dich jeder. Ich denke einfach, du beweist es Tag für Tag. Wir beweisen es, indem wir das dann auch in die Tasse bringen. Und es macht einen irren Spaß, mit deinen Produkten zu arbeiten. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn du sagst, es gilt als Fauxpas, muss man ja auch sagen, dass die Säure zu akzeptieren, die, was jetzt Third-Wave-Röster sind, das wäre ja früher auch ein Fauxpas gewesen.
Ja,
das stimmt. Man würde, hätte ja nie einen sortenreinen Arabica als Espresso gemacht, zumindest nicht über, nein, nicht als Espresso gemacht, nein, nicht, das wäre stimmt. ein Filterkaffee gewesen.
100%.
Ja. Und insofern hat sich da auch ein bisschen was geändert und ich glaube, zugunsten der Vielfalt, und so sollte man es auch sehen.
Da hast du vollkommen recht. Und was uns etwas unterscheidet, und das will ich vielleicht noch auf den Punkt bringen, wenn ich komme ja auch in viele Städte, besuche unsere Kunden und natürlich gehe ich auch in Röstereien rein, schaue mir das an und die wissen ja nicht, was ich arbeite. Ja. Ich kann ja auch, manchmal siehst du was, wo ich mir denke, das sollten wir auch mal machen. Ist vielleicht ein toller Handling-Vorteil, den wir nicht nutzen, wo ich denke, hättest du mal früher drauf kommen können. Also jeder darf natürlich mit den Augen ein bisschen stehlen. Was ich aber oft sehe, ist, das ist vielleicht ein größerer Unterschied zu vielen anderen, dass die gehen hin und haben eine gewisse Lockerheit beim Rösten und die Konzentration auf den Röstprozess ist manchmal, weil viel Technik im Hintergrund ist, nicht ganz so extrem wie bei uns, weil natürlich Sensoren gewisse Dinge abfedern und sagen, hier musst du jetzt mal gucken, jetzt wird's gefährlich, da ist die Farbe da, hier stimmt die Temperatur nicht mehr oder hier ist jetzt perfekt. Bei uns ist es etwas andersrum. Bei uns ist die ganze Maschine ist eher etwas hemdsärmeliger, weniger Sensoren. Es ist alles etwas lockerer, wie du gesehen hast. Das ist nicht so in enge Bahnen geschoben. Aber ich als Mensch an der Maschine muss das dann praktisch kompensieren und brauche dann eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das kannst du bestätigen. In den letzten 3 Minuten haben wir miteinander nicht mehr geredet.
Ja.
Dann ist ja meine Arbeit da gefragt. Und das ist eben vielleicht nochmal ein Unterschied, aber du hast es vorhin genau richtig gesagt. Die großen Hersteller von Kombidämpfern, die haben doch recht. Die Maschinen machen das super, super, super gut. Trotzdem gibt es heute noch Leute, die sagen, ich gehe zu dem von dir vorhin genannten Lafer oder anderen guten Köchen aus der Region, wo sie herkommen und wollen ein handgemachtes Essen haben. Und nochmal, ich entscheide das nicht, sondern nur der Konsument entscheidet, was will ich trinken. Und manch einem geschmeckt es, und andere suchen was anderes.
Ich möchte es ergänzen. Ich bin mal in den Genuss gekommen, dass Herr Lafer mit Herrn Weyer zusammen für 10 Leute gekocht hat. Und da habe ich das gesehen. Ich glaube nicht, dass er in der Größe sich über diese Hilfen hinwegsetzen kann. Und umso beeindruckender ist es, dass du das... Du bist, glaube ich, die größte Komplettmanufaktur in Deutschland mittlerweile. Und insofern... Es ist wirklich so beeindruckend, wie du das raushämmerst. Und ich kann auch niemand, der Hochleistungssportler, beziehungsweise niemand, der kein Hochleistungssportler ist, empfehlen, eine Röstmanufaktur zu machen.
Das also, ist ganz witzig,
Tom,
ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Es war wirklich toll. Und mein Sohn ist jetzt auch ein Fan, das freut mich. Und ich hoffe, ihr kommt auch mal in den Genuss des Kaffees. In Aschaffenburg seid ihr immer herzlich willkommen. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zuhören gehabt. Ich bedanke mich jeweils dafür. Und Tom, nochmal vielen Dank für den Einblick. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Ciao.